Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Die Unsichtbarkeit Gottes macht uns kaputt. Das ist eine erschreckende Aussage. So schrieb Dietrich Bonhoeffer 1931 in einem Brief an seinen Studienfreund: Ich bin jetzt Studentenpfarrer an der Technischen Hochschule. Wie soll man diesen Menschen solche Dinge predigen? Wer glaubt das noch? Die Unsichtbarkeit Gottes macht uns kaputt. Wenn es wenigstens etwas zu sehen gäbe, wenn wir es nicht in unserem persönlichen Leben sehen können, dass Christus da war, dann wollen wir es doch wenigstens in Indien sehen. Aber dieses andauernde Zurückgeworfenwerden auf den unsichtbaren Gott selbst, das kann doch kein Mensch aushalten. Bonhoeffer litt in diesem Augenblick an der Unsichtbarkeit Gottes. Daran, dass in dieser Welt so wenig von Gottes Macht und seinem Eingreifen sichtbar war, dass der Teufel so viele Triumphe feierte, dass das Unrecht so überhand nahm. Das sind Anfechtungen, die so alt sind wie die Menschheitsgeschichte. Mich hat es an Psalm 73 erinnert, der Psalmbeter, der betet auch: Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Und dann klagt er: Ich halte mich an deine Gebote, ich hab dich lieb, und ich muss zusehen, wie es denen, denen du völlig egal bist, besser geht als mir. Siehe, da sind die Gottlosen, die sind glücklich in dieser Welt und werden reich. Soll es umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich sann darüber nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Jesaja hat ähnlich empfunden. Er schreibt, jetzt habe ich Ihnen den Text unterschlagen, um den es heute gehen soll. Nämlich aus 2. Mose 33, eigentlich nur die Aussage Moses: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Aber ich würde gerne mit Ihnen den ganzen Text lesen. Der Kontext ist wichtig, wenn wir das miteinander gut betrachten wollen. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe dies Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Hab ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und die Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er sprach: Mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm: Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind? Der Herr sprach zu Mose: Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Und jetzt die Verse aus dem neuen Kapitel. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm, und er rief aus den Namen des Herrn. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus: Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an. Jesaja, auf den ich gerade zu sprechen kommen wollte, der hat auch viel gesehen, was er nicht vereinbaren konnte mit der Macht und Herrlichkeit Gottes. Das Volk Israel, sein Volk, hatte viel zu leiden unter den Feinden, und auch Jesaja musste Gericht verkündigen. Der unsichtbare Gott, der uns oft so verborgen scheint, und Jesaja fleht: Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Ich habe gedacht, wir Menschen, wir sind so auf Erfahren, Erleben und Fühlen angelegt. Wir würden so gerne sichtbar das Wunderwirken Gottes erleben. Wie Kranke gesund werden, wie das Unrecht aufgehoben wird, wie der Gottlose in Schranken gewiesen wird, vielleicht auch wie Ungläubige zum Glauben kommen, wie Kranke gesund werden, wie Gott selbst so sichtbar und machtvoll in unserem Leben eingreift. Manfred Siebald hat da ein Lied gedichtet, ich habe Ihnen eine Strophe mitgebracht. Manchmal wünsch ich mir, ich hätte in der Menge der Satten gesessen, Brot und Fisch dankend weitergereicht, hätte Tote erlebt, die durch dein Wort erwachten und mit ihnen geredet, vielleicht. Ob das Glauben dann leichter wäre und das Reden mit dir im Gebet, ob es leichter wäre, dir zu folgen, wohin es auch geht. Es gibt zwei ganz unterschiedliche Methoden, wie wir auf dieses Leiden an der Unsichtbarkeit Gottes reagieren können. Das erste: Wir können es machen wie die Israeliten am Berg Sinai in der Wüste. Mose hatte sie verlassen, er war 40 Tage nicht mehr da. Er empfing zu der Zeit Gottes Gebote und Weisungen auf dem Berg Sinai. Es war eine so lange Zeit vergangen, dass die Israeliten wieder zu murren begannen. Sie gingen zu Aaron und verlangten: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Mach uns einen sichtbaren Gott. Wir haben genug davon. Wer weiß, ob Gott überhaupt gibt, und wo bleibt Mose? Vielleicht kommt er nie wieder. Die Israeliten konnten die Unsichtbarkeit Gottes nicht länger ertragen, und sie suchten einen Ersatz für Mose und für ihren unsichtbaren Gott. Sie waren sogar bereit, sich von allen ihren Reichtümern zu trennen, und Aaron nahm alles Gold und machte ein Stierbild daraus, wo sie dann begeistert riefen: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Dieser Tanz ums goldene Kalb war der Anfang dessen, was sich ja heute bis heute tausendfach in der Menschheitsgeschichte wiederholt hat. Paulus beschreibt im Römerbrief ganz deutlich diesen Vorgang. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Menschen unter vierfüßigen und kriecherischen und kriechenden Tiere. Wenn Sie nach Indien gehen, dann können Sie das ganz deutlich sehen. Es gibt für jedes Bedürfnis einen anderen Gott, den man anschauen, den man berühren kann. Der Mensch sucht sein Glück im sichtbaren Bereich dieser Welt. Der Lebensweg und Lebenseinsatz der meisten Menschen wird fast ausschließlich davon bestimmt. Und wir schaffen uns unsere goldenen Kälber. Kann bei jedem ganz verschieden aussehen. Ich habe gedacht, im Moment ist auch das goldene Kalb der Gesundheit und des Wohlbefindens sehr groß. Es gibt ja in Bibliotheken ganze Regale voll mit Büchern über Gesundheit und wie man sich gesund erhalten kann. Leider stehen wir auch als Christen manchmal in der Gefahr, dass uns der Glaube an Jesus nur noch als Theorie vorkommt und unsere Lebensmitte aus ganz anderen Dingen besteht. Wir stehen ebenfalls in der Gefahr, unserer Zeit allem Möglichen zu opfern. Nicht nur Jesus, und wir versprechen uns Hilfe von allem Möglichen und lassen uns von anderen Dingen bestimmen. Nur nicht von Jesus. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, mit der Unsichtbarkeit Gottes umzugehen, das sehen wir bei Mose. Er wendet sich mit dem, was er nicht versteht, direkt an Gott. Die Tatsache, dass es möglich ist, dass fromme Menschen, die schon so viel mit Jesus erlebt haben, sich vom unsichtbaren Gott abwenden und sozusagen einen Tanz ums goldene Kalb machen, das machte ihn traurig, das machte ihn zornig. Eben noch war Mose auf dem Berg und hatte von Gott zwei steinerne Tafeln mit dem Bundesgesetz bekommen, und unten hatte das Volk sich längst schon seinen eigenen Gott gemacht und beschlossen, nach eigenen Gesetzen leben und glauben zu wollen. Mose war darüber so erschüttert, Sie kennen's, er zertrümmerte die beiden Steintafeln. Durch das Handeln des Volkes zerbrach auch buchstäblich etwas in der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Es folgte ein unbarmherziges Gericht an den Rädelsführern dieses Aufstandes gegen Gott, und dann versuchte Mose einen Neuanfang. Ich will jetzt zum Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich erreichen, dass er euch die Schuld vergibt. Und dann lesen wir von einem sehr bewegenden Gespräch zwischen Gott und Mose. Als Gott Mose sagte, dass er sein Volk fallen lassen möchte, sich von ihm abwenden und stattdessen durch Mose ein neues Volk gründen wollte, da trat Mose leidenschaftlich im Gebet für Israel ein. Er kämpfte mit allen Mitteln für einen Neuanfang. Ihm war daran gelegen, dass Gott mit ihnen geht. Und das Ende dieses Gespräches, das haben wir vorher in unserem Text gelesen. Am Ende war Gott zu einem Neuanfang bereit. Er zog seine Verheißungen für Israel nicht zurück und bestätigte noch einmal die Zusage seiner Gegenwart. Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Verzeihen Sie, wenn ich da noch mal geschwind stehen bleibe, auch wenn es ein bisschen vom Thema abweicht. Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Das heißt, Gott redet uns an. Er kannte nicht nur Mose mit Namen, sondern er kennt jeden von uns. Wie geht es Ihnen, wenn jemand, mit dem Sie vielleicht gar nicht so viel Kontakt hatten in der Vergangenheit, Sie mit Namen anredet? Er erinnert sich noch. Er erinnert sich noch an meinen Namen. Namen bedeuten auch Wertschätzung. Wer hat uns denn zum ersten Mal mit unserem Namen angeredet, jetzt außer Gott? Das waren unsere Eltern. Sie gaben uns den Namen und so ist Gott zu uns. Er redet uns mit Namen an, wie ein Vater sein Kind mit Namen anredet oder eine Mutter uns anredet. Bevor wir Gott richtig kennenlernen können, dürfen wir wissen, dass wir Gott schon längst bekannt sind. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, sagte Gott zu Jeremia, habe ich dich ersehen und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Gott kannte sie schon, bevor sie auf der Welt waren, bevor sie überhaupt im Mutterleib waren. Ich finde, es ist ein wunderbarer Gedanke, ein tröstlicher Gedanke. So drückt es auch Psalm 139 aus. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Wenn Gott uns sagt, ich kenne dich mit Namen, dann heißt das nicht nur, ich weiß, wer du bist, sondern vielmehr, ich stehe zu dir, ich setze mich für dich ein. Du kannst mit meiner Hilfe rechnen. Du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Ich werde dir die nötige Kraft und Vollmacht geben im Blick auf dieses schwierige Volk. Ich werde dir die nötige Kraft und Vollmacht geben für deine schwierigen Aufgaben, für deine Nöte, die du in deinem Leben hast. Du stehst nicht einsam auf verlorenem Posten. Und diesen Vers finde ich auch so schön. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Da lesen Sie da auch schon die Namen. Können Sie Ihre eigenen Namen einsetzen? Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott ist ein Gott, der uns nicht vergisst, niemals. Selbst wenn Menschen, die uns nahe stehen, uns vergessen und verlassen sollten. Wenn wir unser Leben Gott anvertraut haben, das ist nämlich das nächste Wunderbare, dann stehen unsere Namen im Buch des Lebens. Nicht darüber sollen wir uns freuen, dass uns die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Mein Name ist Gott bekannt und er hat ihn aufgeschrieben im Buch des Lebens. Das ist übrigens jetzt nicht, dass man sagt, oder dass wir sagen müssen, ja, wenn er unseren Namen nicht einträgt. Jeder von uns kann selber Sorge dafür tragen, dass sein Name eingetragen wird im Buch des Lebens. Weil Gott unsere Namen bekannt sind, können wir getrost leben in dieser Welt. Und wenn unsere Namen im Buch des Lebens stehen, dann können wir auch getrost aus dieser Welt gehen, wenn die Zeit für uns gekommen ist. Mose reichte das Reden aber von der Gnade Gottes nicht mehr. Er wollte jetzt auch ein sichtbares Zeichen dafür haben, dass er Gnade vor Gott gefunden hat. Er bittet Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist eine kühne Bitte. Haben Sie so schon mal gebetet? Darf man das eigentlich? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Hatte Mose die Herrlichkeit Gottes in seinem Leben denn nicht schon in gewaltigem Maß erlebt? Am brennenden Dornbusch, die 10 Plagen über die Ägypter, die machtvolle Vernichtung des ägyptischen Heeres im Schilfmeer, die Wolken- und Feuersäule. Wer von uns wollte das nicht auch manchmal haben, so ein sichtbares, machtvolles Zeichen. Vielleicht auch dafür zu wissen, dass wir Gnade vor Gott gefunden haben, dass wir von Gott wahrgenommen und angenommen sind. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Herrlichkeit, kommt vom Hebräischen Kabod und bedeutet zunächst Gewichtigkeit, Bedeutung. Eine Person hat Gewicht, wenn sie bedeutend oder würdevoll ist. Die Gründe können dafür sein, nach menschlichem Ermessen, Reichtum, Macht oder wenn er besonders weise ist. Kabod kann aber auch mit folgenden Begriffen übertragen werden. Majestät, Macht, Kraft, Größe, Wunderwirken oder Ehre. Und ein Ausleger, Hans-Jörg Bräumer, sagt dazu, mit all diesen Bedeutungsfacetten ist die Herrlichkeit Gottes die für den Menschen erkennbare Seite des Wirkens Gottes, indem er selbst in seiner Macht offenbar wird. Ich finde es ganz wunderbar, Gott weist Mose nicht ab. Bevor Gott Mose aber erklärt, wie er seine Bitte erfüllen wird, zeigt er ihm die Grenze auf, die kein Mensch überschreiten kann. Er erklärt Mose, kein Mensch kann Gottes Angesicht sehen, ohne zu sterben. Das Volk Israels hat eine Ahnung davon bekommen, als Gott ihnen am Berg Sinai in Donner, Blitz, in einer dichten Wolke Feuer, Erdbeben und in einem Posaunenton erschienen ist und dann noch mit mächtiger Stimme geredet hat. Das könnten Sie in 2. Mose Kapitel 19 lesen. Mit unseren menschlichen Sinnen können wir Gottes Gestalt nicht erfassen. Da muss sich Gott verhüllen, damit wir seine Gegenwart überhaupt ertragen können. Er muss sich verhüllen, wenn er sich uns offenbart. Schuld daran ist unsere Sünde. Sünde kann vor der Heiligkeit Gottes nicht bestehen. Und wir als gefallene Geschöpfe können sein heiliges Wesen aus diesem Grunde nicht ertragen. In 2. Mose Kapitel 20, Vers 19, da bettelt Israel regelrecht darum, die Stimme Gottes nicht noch einmal hören zu müssen. Rede du mit uns, Mose, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Die Herrlichkeit Gottes, die Mose zu sehen begehrt, ist der Abglanz des Angesichtes Gottes. Das ist die Wirkung, die von Gott ausgeht. Noch einmal Hans-Jörg Bräumer. Selbst die Herrlichkeit Gottes kann Mose nur unter folgenden Voraussetzungen sehen, die Gott selbst liebevoll wie ein Vater schafft. Und bevor wir noch auf die zwei Dinge eingehen, was Mose sehen darf, singen wir miteinander das Lied Nummer 39. Gott selbst schafft liebevoll wie ein Vater die Voraussetzungen, damit Mose etwas von seiner Herrlichkeit sehen darf. Und so darf Mose die Herrlichkeit Gottes durch die Erfahrung der Geborgenheit erleben. Das Zelt war für das, was Mose zu sehen und zu hören bekommen sollte, nicht der geeignete Ort. Er musste dazu auf den Sinai, den Berg Gottes, kommen. Und da sagt Gott zu ihm, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Pfarrer Wilhelm Busch erzählt in diesem Zusammenhang einmal von einem Kreuzigungsbild aus dem Mittelalter. Es ist ein Bild des Malers Hans Memling, das sich im zu damaliger Zeit im Lübecker Dom befand, jetzt im Museum. Ich zeige es Ihnen. So sieht es aus. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Unter dem Kreuz, da halten sich viele Gestalten auf. Soldaten auf Pferden, Kriegsknechte mit Lanzen, eine bunte Volksmenge, weinende Frauen und die spottenden Pharisäer. Und mitten in dem Gedränge und Getümmel ist ein leerer Platz. Hier. Sehen Sie ihn? Direkt unter dem Kreuz ist ein leerer Platz. ein kleiner Rasenfleck, wo niemand steht. Hans Memling wollte mit diesem Bild etwas ausdrücken. Hier unter dem Kreuz ist noch ein Platz frei. Es ist der Platz, auf den du dich stellen darfst. Dort unter dem Kreuz gehören wir hin. Siehe, es ist ein Raum bei mir, das ist dein Raum. Den kann niemand ausfüllen, nur du selbst, das wollte der Maler ausdrücken. Dort unter dem Kreuz, da gehören wir hin. Dort finden wir die Grundlage für unser Leben. Dieser Fels, den Gott hier bei Mose anspricht, ist Jesus selbst. Ich habe Ihnen dieses Bild vom Fels in der Brandung, wie man ja auch so gerne sagt, noch einmal in größer. Die Brandung kann heftig gegen den Felsen schlagen und die Gischt auch hochspritzen. Aber auf einem solchen Felsen sind wir absolut sicher. Paulus sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Auf dem Felsen Jesus Christus, wo Gott uns stellen möchte, da können uns die Wellen nicht erreichen und uns nichts anhaben. Jesus Christus war am Kreuz den Wellen der Sünde, des Todes und der Hölle ausgesetzt. Aber er blieb fest wie ein Fels in der Brandung. Sünde, Tod und Hölle konnten ihm nichts anhaben. Er hat diese Mächte durch seine Auferstehung überwunden. Er allein kann daher Fundament und Halt unseres Lebens sein. Was wir auf dieser Grundlage aufbauen, das hat ewigen Bestand. Denken Sie an das Haus, das auf Sand gebaut wird und auf das Haus, das auf Fels gebaut wird. Nur was wir auf dieser Grundlage bauen, kann vor Gottes Augen Bestand haben. Alles andere von unserem Lebenswerk, das nicht auf Jesus gebaut ist, das wird die Sturmflut des göttlichen Gerichtes einmal vernichten. Und Gott spricht weiter zu Mose: Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Ausleger sagen, dass die Felsöffnung, die Gott mit seiner Hand abdecken wollte, der Arche Noah gleicht, die Gott selbst verschlossen hat. Und das ist ja ebenfalls wieder ein Bild für Jesus. In Christus ist Geborgenheit und Schutz. Schutz vor dem Zorn Gottes. Jesus stellt sich schützend vor uns und hält den ganzen Zorn Gottes selbst aus, damit er uns nicht trifft. Wir haben Schutz vor den Angriffen des Teufels, des Feindes, vor den Anfechtungen und Versuchungen unseres Lebens, denen wir täglich auch ausgesetzt sind. Und manchmal sind wir uns auch selbst ein Feind. Wir haben auch Schutz vor uns selbst. Jesus hilft uns, dass wir nicht so sein müssen, wie wir sind. Er hilft uns durch seinen Heiligen Geist, dass wir zu neuen Menschen werden dürfen. Als Jesus in diese Welt kam, wir haben es ja gelesen in Johannes 1, und bei den Menschen Raum finden wollte, da hatten die Menschen keinen Platz für Jesus. Zusammenfassend ließ es sich feststellen, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und bei Gott ist es genau umgekehrt. Er sagt, siehe, es ist ein Raum bei mir. Das drückt auch aus, dass er sich nach uns sehnt. Er will ohne uns nicht glücklich sein, er bräuchte uns nicht. Aber er will ohne uns nicht sein. Er hat einen Platz für uns bereit, an dem wir hingehören, an dem er uns haben will. Und das Zweite, was Mose noch darf, die Herrlichkeit Gottes im Rückblick erkennen. Wenn ich an dir vorübergegangen bin, will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Wörtlich bedeutet das, dass Mose Gott im Nachher sehen darf, im bereits Entfernten, im Schattenhaften. Was Mose sehen durfte, war ein Nachglanz der Herrlichkeit Gottes, eine leuchtende Spur. Ich zitiere heute gerne Hans-Jörg Bräumer, weil mir das gefallen hat. Das Nachher Gottes, das Mose zu sehen bekommt, ist ein Grundmuster und eine Grunderfahrung des Glaubens. Gottes liebendes und schützendes Wirken kann der Glaubende erst nachträglich erkennen. Ich glaube, das geht uns im Leben auch oft so, dass wir erst nachträglich erkennen und erfahren, was Einzelnes in unserem Leben zu bedeuten hatte. Gott sagte, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will dir kundtun den Namen des Herrn. Auch wir dürfen Gott hinterhersehen. Johannes konnte im Rückblick ebenfalls von Jesus sagen, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus war als normaler Mensch auf dieser Erde. Aber die Jünger, die erkannten seine Herrlichkeit, die man da doch sehen konnte, im Nachhinein sehr gut. In Jesus selber ist Gottes Herrlichkeit auf dieser Erde erschienen, noch viel deutlicher zu sehen, als Mose das erfahren durfte. Jesus sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn wir Gottes Wort lesen, so dürfen wir ebenfalls einen Blick in Gottes Herrlichkeit tun. Gottes Wort ist wie ein Spiegel, durch den wir die Nähe Gottes und auch seine Herrlichkeit erfahren können. An vielen Stellen fehlt uns die Erkenntnis der Herrlichkeit und Güte Gottes und seiner Wege mit uns. Und doch möchte ich sagen, es gibt einen guten Rückblick. Kennen Sie das, der gute Rückblick auf unser Leben? All das Schwere erscheint uns zunächst mal nicht gut. Herr, warum lässt du das zu? Du müsstest doch nur ein Wort sprechen, dann wäre das alles wieder vorbei. Und doch sehen wir oft im Rückblick, was er uns auch Gutes getan hat. Dieser dankbare Rückblick, der hilft mir oft, im Jetzt und Heute zu sehen, er hat mir damals geholfen, er wird es auch wieder tun. Er lässt seine Kinder nicht im Stich. Wenn wir zurücksehen auf die Wege Gottes in unserem Leben, dann kann es auch uns wie Schuppen von den Augen fallen, weil wir darin im Nachhinein die Herrlichkeit und Güte Gottes darin sehen. Zum einen können wir es darin sehen, indem wir den Spuren Jesu in der Bibel hinterherblicken. Und zum anderen auch, indem wir auf unser Leben zurückschauen und dann die Spuren Gottes wahrnehmen. Ich denke, es lohnt sich, wenn wir uns von Zeit zu Zeit Gelegenheit nehmen, die Spuren der Herrlichkeit und Güte Gottes in unserem Leben nicht nur nachzudenken, sondern vielleicht auch einmal aufzuschreiben. Es gibt aber auch eine Art von falschem Rückblick. Am Negativen hängen bleiben und sich nicht vom Alten lösen können. Lots Frau, deshalb habe ich hier eine Salzsäule, das ist natürlich nicht Lots Frau. Sie sah zurück auf ihr altes Leben und erstarrte zur Salzsäule. Der Blick, wenn wir am Negativen hängen bleiben, auch an all den Verletzungen, die wir vielleicht erfahren haben, wenn wir uns nicht vom Alten lösen können, dann erstarren wir und dann ist uns auch der Blick verhüllt von Gottes Herrlichkeit. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wir dürfen dieses Gebet von Mose auch zu unserem eigenen machen. Herr, lass mich sehen, damit ich glauben und vertrauen kann. Lass mich sehen, damit mein Leben dich preist. Und wissen Sie, was er uns zeigt, wenn wir ihn bitten, uns seine Herrlichkeit zu zeigen? Er zeigt uns Jesus Christus, seinen Sohn, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Den Herrn, der auch wiederkommen wird. Wir erwarten ihn vom Himmel. In Jesus Christus ist Gott aus seiner Unsichtbarkeit herausgetreten und in Jesus wohnt der ganze Glanz Gottes. Seine ganze Liebe, seine Ehre, seine ganze Barmherzigkeit und seine Herrlichkeit sind in Jesus Christus vereint. Und so könnten wir auch dieses Gebet, lass mich deine Herrlichkeit sehen, noch etwas konkretisieren. Lass mich Jesus sehen. Mose wollte die Gegenwart Gottes in seinem Leben ganz, er wollte sich sicher sein, dass sie in seinem Leben ist. Denn so sagt er ja selbst, wenn du selbst nicht mitgehst, dann lass uns nicht von hier heraufziehen. Das Schrecklichste, was einem Menschen im Leben passieren kann, ist, wenn Gott nicht mitgeht. Das Leben mit Jesus richtet sich nicht auf das Sichtbare aus, sondern auf das Unsichtbare. Aber es ist auch tröstlich zu wissen, es kommt der Tag, an dem wir nicht nur in der Erfahrung der Geborgenheit im Rückblick Gottes Herrlichkeit sehen können, sondern an dem wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und was wird das erst für eine Herrlichkeit sein? Hedwig von Redern hat ja ein Lied aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich dein Angesicht sehe. Und so könnten wir auch mit Paulus sagen, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin, weil Gott uns mit Namen kennt.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.